Es ist so ein Buch hier, das heißt 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das ist ein echt dicker Schinken, weil die Kirchengeschichte hat schon einiges hinter sich in den letzten 2000 Jahren. Und ich lese etwas vor, was im Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus passiert ist. Clemens von Alexandria berichtet: Täglich sehen wir viele Märtyrer vor unseren Augen verbrennen, kreuzigen oder enthaupten. Namentlich erwähnt werden Leonides, der Vater von Origenes, Serenus, Heraklides und andere. Das junge Christenmädchen Potaminäa wird mit seiner Mutter in einen Kessel voll siedenden Pechs geworfen. In Karthago schmachtet die Patrizierin Perpetua, gefesselt an ihre Sklavin Felicitas, in der unerträglichen Hitze und im furchtbaren Gestank der dunklen Löcher des Stadtkerkers. Bestochen durch einen Diakon erlaubt der Kerkermeister bessere Haftbedingungen sowie den Zutritt eines Kindes zu Perpetua. Das Gefängnis kommt ihr nun vor wie ein Palast. Aus fernster Provinz besucht sie ihr Vater. Er fleht sie an, er droht ihr, halb wahnsinnig vor Schmerz, der Familie zuliebe ihrem Glauben zu entsagen. In dieser seelischen Hochspannung verbringen sie den Winter des Jahres 202-203. Die mitgebundene Sklavin Felicitas ist im 8. Monat schwanger. Erst nachdem sie geboren hat, darf sie getötet werden. Als sie schließlich einem Mädchen das Leben schenkt und unter den Schmerzen der Geburt stöhnt, spottet ein Wärter: Wenn du jetzt schon so jammerst, was wirst du erst tun, wenn du den wilden Tieren vorgeworfen wirst? Die Sklavin gibt ihm Folgendes zur Antwort: Jetzt leide ich selbst, was ich leide. Dort aber wird ein anderer mit mir sein, der für mich leidet, weil ich für ihn leide. Das sind Zeugnisse von Christen aus den ersten Jahrhunderten, wo immer wieder eine ganz extreme Christenverfolgung im Römischen Reich war. Zeugen, Märtyrer, die sich ganz der Sache Jesu Christi verschrieben haben. Und heute werden wir von dem ersten erwähnten Märtyrer des Christentums lesen, Stephanus. Und ich wünsche mir, dass wir ermutigt wirklich hier herausgehen. Und dass wir wirklich in die kommende Woche gehen, in unser Leben hineingehen und in unserer Umgebung missionieren. Wir werden gleich noch sehen, wie das zusammenhängt. Mission, das Leiden, aber auch das Unterwegssein mit Jesus. Und so lasst uns einfach diesen Text lesen von heute. Apostelgeschichte 7, die Verse 55 bis Kapitel 8, 1. Da er, Stephanus, aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber, das ist der Hohe Rat, schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Auf der einen Seite sehr bedrückende Verse, auf der anderen Seite können wir da aber auch einige Sachen für uns so mitnehmen, die sehr ermutigend sind. Es ist Gottes lebendiges Wort, was uns belehren möchte, aber auch was uns Hoffnung geben möchte. Und ich habe diesen Text unter das Thema gestellt: Wenn Christen für Jesus leiden. Und dazu haben wir drei Punkte: Dann gibt es Hoffnung. Wir sehen diese Hoffnung bei Stephanus, wie er auf Jesus gerichtet, auf ihn blickt, voller Hoffnung. Wenn Christen für Jesus leiden, dann gibt es Feinde, ja, die gegen Jesu Nachfolger verbündet sind, die einmütig gegen die Jesus-Nachfolger und letzten Endes auch gegen Jesus oder Gott agieren. Und wenn Christen für Jesus leiden, dann gibt es Mission. Wie Jesus handeln, so wie Stephanus das selbst getan hat. Und bevor wir einsteigen, wirklich tiefer, dann möchte ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du der lebendige Gott bist, dem wir wissen dürfen, dass er uns nicht alleine lässt in jeglichen Situationen. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns auch heute Morgen wirklich unsere Herzen wirklich erfüllst mit deinem Wort, Herr, dass wir verändert hier rausgehen, dass wir dich immer mehr in unserem Leben groß machen dürfen und Menschen in unserer Umgebung wirklich staunen, dass sie erreicht werden, dass sie neugierig werden auf dich selbst. Amen. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der zeigt ja anhand von Stephanus, welche Hoffnung Christen im Leiden haben können und wohin ihr Blick gerichtet ist. So wie diese Sklavin Felicitas, die ich am Anfang zitiert habe, das, was ich jetzt leide, das leide ich für mich. Aber dann wird jemand anders bei mir sein. Und sie meinte, natürlich, Jesus Christus. Und darüber hinaus zeigt Stephanus oder der Text auch, dass wenn wir offen zu Jesus stehen, dass da Feinde sind, die auch an einem Strang ziehen, mit allen Mitteln gegen Gott beziehungsweise in dem Moment gegen uns vorgehen. Und wir sehen noch, wie Stephanus genährt, voll von dieser Hoffnung, voll Geistes, möglich ist, dass er unter solchen Umständen noch so klare Worte findet. Worte der Liebe, der Nächstenliebe, wo er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und somit dient diese Begebenheit als elementare Grundsituation für das Leiden, welches wir vielleicht auch erleben. Ja, Leiden, welches aufgrund unseres Glaubens in unserem Leben möglich wird. Wir in Deutschland dürfen sagen, und ich hoffe, wir sagen das Gott auch häufig, dankbar sein, dass wir nicht so ein Leiden haben wie in anderen Ländern auf dieser Welt, die wirklich sowas erleben wie Stephanus oder wie diese Christen im dritten Jahrhundert, die wirklich misshandelt werden, gequält werden, getötet werden. Und wenn wir hier in Deutschland von Leiden sprechen als Christen, dann sind das eher seelische Leiden, dass wir ausgelacht werden, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir gemobbt werden, dass wir schikaniert werden, dass wir als Spinner abgestempelt werden. Ja? Und diese Leiden, die müssen wir einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir uns heute durch den Text hangeln, um das auf unser Leben zu übertragen. Und dieser Text ergibt uns Antworten auf Fragen, wie verhalte ich mich in solchen Situationen? Was kann ich tun? Was kann ich grundsätzlich in meinem Leben schon vorher tun, damit ich in solchen Situationen ähnlich reagieren kann wie Stephanus? Und wie arbeitet Jesus selbst an mir? Und so lasst uns einsteigen mit den ersten Versen 55 und 56. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Wenn Christen für Jesus leiden, gibt es erstens Hoffnung auf Jesus gerichtet. Und direkt der erste Teil beantwortet uns eigentlich schon eine dieser Fragen, die ich gerade uns gestellt habe. Was können wir grundsätzlich in unserem Leben tun, damit wir in solchen Situationen ähnlich wie Stephanus reagieren können? Und von Stephanus lesen wir, dass er voll Heiligen Geistes war. Was bedeutet das? Wie funktioniert das, voll Heiligen Geistes zu sein? In Apostelgeschichte 6, Vers 3 haben wir gelesen, dass dort Männer für die Gemeinde in Jerusalem gesucht wurden, 7 Stück, die voll Geist und voll Weisheit waren, um diese Tische zu bedienen. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern. Und Stephanus war einer von diesen 7 Männern und wir lesen zweimal in Apostelgeschichte 6, dass er voll Geistes war. Und hier lesen wir es noch einmal. Stephanus war also ein Mann, der voll Geistes war, was quasi sein ganzes Wesen zusammenfasst, sein ganzes Leben zusammenfasst. Was bedeutet es, voll Geistes zu sein? Es bedeutet, dass der Geist die Kontrolle über jeden Bereich des Lebens hat. Dass der Geist Gottes die Kontrolle über jeden Bereich des Lebens hat. Oder dass der Nachfolger, der Gläubige, dass wir Jesus ganz hingegeben sind. Jetzt wissen wir alle, dass das unmöglich ist, hundertprozentig Jesus ganz hingegeben zu sein, dass wir jeden Bereich unseres Lebens ihm unterstellen. Warum ist das unmöglich? Weil wir Menschen sind, weil wir immer noch sündigen. Aber dennoch ist der Wille da. Als wir gesagt haben, Jesus, du sollst mein Retter, mein Herr sein, dass der Wille da ist, uns ihm unterzuordnen und immer mehr danach zu streben, ihn in unserem Leben groß zu machen und ihm die Kontrolle über unser Leben zu geben. Also im Alltag mit Jesus zu leben, bestimmt von ihm, geprägt von ihm. Und so gibt uns die Bibel an manchen Stellen Hinweise, wie das funktionieren kann, wie das weitergeht. Für die, die mitschreiben, 2. Korinther 3, Vers 18, indem wir hinschauen auf Jesus und immer mehr verwandelt werden in sein Bild. Wie schauen wir auf Jesus hin? Indem wir uns mit ihm beschäftigen, mit seinem Wort beschäftigen. Indem wir sonntags hier zusammenkommen und auf sein Wort hören. Indem wir die Beziehung weiter zu ihm pflegen, andersherum, dass wir auch zu ihm beten. Dass wir immer mehr auf Jesus schauen und ihm immer mehr vertrauen. So bekommt der Geist mehr Raum in unserem Leben. Oder, zweite Stelle, Epheser 5, die Verse 18 bis 21. Indem wir geistliche Lieder singen und in unserem Herzen spielen, indem wir Danke sagen und uns gegenseitig unterordnen. Ja, je nach Übersetzung ist es einmal Voraussetzung. Also Elberfelder sagt, indem wir diese Dinge tun, die ich gerade genannt habe, werden wir voll Geistes. Schlachter übersetzt es so, dass es als Folge beschrieben wird. Ja? Also wir sind voll Geistes und als Folge singen und spielen wir dem Herrn in unserem Herzen, singen ihm Lieder, sind voll davon geprägt, Danke zu sagen und uns gegenseitig unterzuordnen. Und ihr merkt, was das eigentlich für eine Spirale ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung die richtigere ist, aber es ist eigentlich so eine Art Spirale, dass wir, je mehr wir uns auf Gott ausrichten, und das tun wir, indem wir geistliche Lieder singen und spielen, der Geist immer mehr Raum in uns bekommt, weil wir selber zurücktreten und er groß wird. Und dass wir dann, je geistgeprägter wir sind, quasi mehr Freude daran haben, das auch zu tun. Danke zu sagen, geistliche Lieder zu singen und spielen und uns unterzuordnen. Also ihr seht diese Spirale, je tiefer wir da reinkommen, desto intensiver wird das. Indem wir uns mit unserem Herrn beschäftigen, auf ihn ausrichten. Das lässt uns voll Geistes werden. Ja, in Epheser 5 im Zusammenhang steht es, dass wir uns nicht berauschen sollen mit Wein, also mit Alkohol generell, sondern dass wir voll Geistes werden sollen. Darum geht es. Und die Zeit fehlt uns, um diese Stellen jetzt hier noch genau auszulegen. Wer dazu mehr wissen möchte, Jörg hat mal darüber gepredigt im Jesuspunkt. Da gibt es noch eine Predigt über genau diese Verse, die habe ich noch zu Hause. Also lohnt sich wirklich mal reinzuhören, weil sie eigentlich recht elementar sind. Das grundsätzliche Leben beschreiben. Wie werde ich voll Geistes? Und so hat Stephanus in seinem Leiden diese Hoffnung hier, die wir hier sehen. Weil er darin geübt ist. Weil er beständig mit Jesus gelebt hat und fest auf ihn schaute. Ja? Und in dieser Situation ist es sogar so, dass er fest zum Himmel schaut. Ja, sein Blick war voller Hoffnung auf den einzigen Ausweg gerichtet, den er eigentlich noch hatte. Er stand mit dem Rücken zur Wand, kurz vor seinem Tod. Wahrscheinlich wusste er das sogar auch. Aber Jesus war seine Hoffnung. Ja, nicht umsonst ist das Symbol der Hoffnung, der Anker, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, fest verankert in Jesus Christus. Das drückt Stephanus hier aus und das ist sein Leben. Christus ist sein Leben und Sterben kann für ihn nur Gewinn sein. Das ist ein Bibelvers. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Philipper 1, 21, den gab es damals noch nicht, als Stephanus gelebt hat. Aber der hat diesen Vers schon so gelebt. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und davon zehrt Stephanus in dieser Situation des Leidens. Er pflegte die Gemeinschaft permanent mit seinem Herrn. Sein ganzes Wesen wird beschrieben als voll Geistes. Und so kann er auch in diesen Situationen bestehen. Und ein Mann voller Geist, dessen Alltag von Jesus geprägt war, voller Hoffnung, voller Sicherheit, indem er zum Himmel schaute, zu Jesus Christus. Und das wünsche ich mir für uns alle hier, dass wir immer mehr dahin kommen. Dass wir unsere geistlichen Hochzeiten nutzen, dass wir intensiv die Beziehung zu Jesus aufbauen. Dass wir erfüllt werden, immer mehr mit Heiligen Geist. Dass er die Frucht in uns wachsen lassen kann, die Frucht, die Jesus so ähnlich ist. Liebe, Freude, Langmut, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Galater 5, 22, 23. Das bringt der Geist in uns hinein. Und das wird immer mehr in seinem Leben rauskommen. Christusähnlichkeit. Deswegen nutze die Zeit, die du hast, vielleicht gerade in Hochzeiten, wo du geistlich gerade auf einer Höhe bist, dass du intensiv diese Zeit nutzt und dass du andere mitziehst, die vielleicht gerade in so einer Talfahrt sind. Dass du sie ermutigst, sie mitziehst und dass wir beständig füreinander beten. Ständig aneinander denken, weil es gibt immer ein Auf und Ab in unserem Leben. Stephanus, der durfte in diesem Moment was so Besonderes sehen. Wie auch immer er das sehen konnte, ob es eine Vision war, eine Verzückung war, wird hier nicht näher beschrieben. Aber was er sah den Himmel offen. Er sah Gottes Herrlichkeit und er sah Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und es gibt einige Stellen in der Bibel, die beschreiben, was passiert oder was ist, wenn der Himmel offen ist. Ich habe einfach mal drei hier hingeschrieben. Bei Maleachi 3, Vers 10, ist ein geöffneter Himmel ein Bild dafür, für Gottes reichen Segen. Ja, dass Gott den Himmel öffnet und Segen gibt. Das ist eine ganz interessante Stelle, wo es auch um den Zehnten geben geht. Und so erfährt Stephanus ja eigentlich auch hier gerade ein Stück des Segens Gottes, indem er den geöffneten Himmel sieht und wirklich ermutigt ist in dieser Situation. Unter anderem lesen wir dann auch noch bei der Taufe von Jesus, Matthäus 3, Lukas 3, dass der Himmel geöffnet war und dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus herabkam. Der Geist, der auch in Stephanus so viel Raum hatte. Einfach mal ein paar Stellen nebenbei erwähnt, die man sich notieren kann, die auch sehr interessant sind zu lesen. Und wie auch Stephanus sahen auch andere Menschen die strahlende Herrlichkeit Gottes. Habe ich auch einfach mal ein paar Stellen draufgeschrieben, einfach zu notieren, wie Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben durften. Herr Mose, der darum bat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagte, ja, ich werde an dir vorüberziehen, du darfst sie von hinten sehen. Andernfalls würdest du umkommen. Hesekiel durfte die Herrlichkeit Gottes sehen, Gotteserscheinung, Visionen im geöffneten Himmel. Direkt Hesekiel 1, Vers 1. Zu Petrus in der Apostelgeschichte 10 werden wir noch kommen, wie er in seinem Traum, in seiner Verzückung, wie es da geschrieben steht, ein Tuch vom Himmel herabsieht und unreine Tiere wandern darunter. Das ist eine ganz interessante Sache auch, die er da sieht. Ein Symbol dafür, hey, Heiden sind auch willkommen in Gottes Herrlichkeit. 2. Korinther 12, ein Mensch, schreibt Paulus, er meint wahrscheinlich damit sich selbst, der entrückt wurde in eine andere Himmelsebene quasi. Auch ganz interessante Stellen, der Einblick hatte in Gottes Herrlichkeit. Und natürlich zuletzt Johannes selbst in der Offenbarung, der sehen durfte, was passiert, was im Himmel los ist. Und der später dann, auch für uns noch Zukunft, Offenbarung 19, schaute, wie Jesus aus dem geöffneten Himmel kam, auf dem Pferd, wie das Wort Gottes aus dem Himmel kam, so beschreibt er es. Eine super Stelle. Und es ist so schön, den Himmel offen zu sehen und vielleicht sogar wirklich, wenn Gott das schenkt, sehen wir auch den Himmel offen, haben auch Einblick da rein, aber es ist auch wunderschön, einfach zu wissen, dass für uns der Himmel offen steht. Ja, dass der Himmel für uns offen ist, dass wir Zugang zum Vater haben, dass wir Zugang zu jeglichen geistlichen Segnungen haben, wie es in Epheser 1, Vers 3 steht, die in den himmlischen Welten für uns sind. Dass wir wissen, dass Jesus uns Wohnungen baut, wie er es in Johannes 14, Vers 2 und 3 sagt, dass wir einmal dort leben dürfen. Der Himmel ist für uns offen. Jesus hat es möglich gemacht, dass wir Zugang haben zum Himmel. Und das ist doch eine Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir nach vorne sehen können. Daran dürfen wir uns festklammern und weitermachen. Auch durch Talzeiten in unserem Leben. Und Stephanus, der sah noch mehr. Der sah ihn, den gekreuzigten und den auferstandenen Herrn, Meister, Retter, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und davon kann er nicht schweigen. Das sagt er direkt im nächsten Vers. Ich sehe ihn, den Menschensohn, stehen neben Gott. Der erste erwähnte Märtyrer des Christentums durfte den lebendigen, verherrlichten, auferstandenen Jesus im Himmel sehen, zur Rechten Gottes. Und das ist eine Ermutigung, die er da empfangen durfte. In diesen Zeiten des Leidens. Gott sieht seine Kinder. Jesus sieht uns. Und möchte uns ermutigen und durchtragen. Und gerade durch diese Verse 55 und 56 bestätigt Lukas nochmal, dass Jesus der Sohn des Menschen ist. Ja? Der Sohn des Menschen. Diese Formulierung kommt von Daniel 7, Vers 13, wo der Sohn des Menschen auf einer Wolke herabkommt, was für uns auch noch zukünftig ist, wenn Jesus wiederkommt. Jesus benutzt ja oft diesen Namen, der Sohn des Menschen ist gekommen und so weiter, habe euch einige Stellen einfach mal hingeschrieben. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie das hier beschrieben steht. Ist euch das aufgefallen? Wie wird Jesus hier beschrieben? Er steht zur Rechten Gottes. Manche gucken, ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Doch, ist es. Weil an allen anderen Stellen sehen wir, dass er sitzt zur Rechten Gottes. Ja? In Psalm 110 lesen wir das schon, in Matthäus 26 lesen wir das, Kolosser 3, Vers 1 werden wir gleich noch lesen, Hebräer 1, Hebräer 8, Hebräer 12, immer lesen wir, dass Jesus zur Rechten Gottes Platz genommen hat, dass er sitzt. Und hier lesen wir zweimal, dass er steht. Vielleicht nichts Besonderes, vielleicht ist es was Besonderes. Manche Ausleger gehen davon aus, dass es quasi so eine Art Entgegenkommen Jesu ist, speziell für die Situation des Stephanus. Ja, dass Jesus quasi damit zeigt, ich bin bereit, dich zu empfangen, Stephanus. Dass er aufgestanden ist, um seinen Knecht zu empfangen. Eine ganz spezielle Ermutigung für Stephanus. Wir müssen hier es als Vermutung stehen lassen, weil es von Lukas leider nicht näher beschrieben steht. Aber dennoch finde ich ein sehr schöner Gedanke. Jesus stehend zur Rechten Gottes. Das ist was Besonderes, weil er es auch dann laut erwähnte. Und wir sehen ja in Stephanus, wenn Christen leiden, da ist Hoffnung. Der Blick des Herzens, seines Herzens war auf Jesus gerichtet. Und er konnte stehen in diesen schweren Zeiten. Er konnte stehen. Und so lasst uns Kolosser 3, Vers 1 mal lesen. Es drückt auch nochmal aus, wohin wir uns ausrichten sollen, das können wir vielleicht auch mitnehmen als Gedächtnisstütze, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also wenn wir mit Christus auferweckt sind, das heißt, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir wiedergeboren sind, weil wir zu Christus gegangen sind und ihm gesagt haben, Herr, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Leben, ich glaube an dich, dann sollen wir suchen, was da oben ist. Dann sollen wir unseren Blick auf Christus ausrichten, der sitzt zur Rechten Gottes. Und Stephanus ist uns so ein leuchtendes Vorbild dafür. Ein leuchtendes Vorbild. Das können wir von Stephanus echt lernen. Und ein letztes Mal auch als Überleitung zum nächsten Punkt schauen wir uns nochmal die Sache mit dem Menschensohn an und der Sache zur Rechten Gottes. Wir kehren in Gedanken einige Zeit zurück von Stephanus, aber genau an dieselbe Stelle vor dem Hohen Rat. Da stand nämlich jemand anders noch vor einiger Zeit, das war Jesus selbst. Und wir lesen einen Teil dieser Begebenheit aus Matthäus 26. Wo Jesus selbst vor diesem Hohen Rat stand, Matthäus 26, ab Vers 63. Und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist hier die Verknüpfung, die Jesus auch zu Daniel nimmt, wo Daniel beschreibt, wie der zukünftige Messias auf den Wolken des Himmels kommt. Und auch hier wieder, ihr werdet ihn sitzen sehen zur Rechten der Macht, zur Rechten Gottes. Jesus haben sie daraufhin umgebracht. Sie haben damit gedacht, jetzt ist es aus der Welt. Und da kommt nun einige Zeit später, der genau das bezeugt. Ich sehe Jesus zur Rechten der Macht. Ich sehe ihn zur Rechten Gottes. Und jetzt ist es quasi nochmal so eine Möglichkeit für diesen Hohen Rat, das wirklich zu überprüfen, wenn da wirklich ein Zeuge ist, der das sieht. Dass sie das auch einsehen und umkehren, dass sie damit aber eingestehen müssen, dass sie den Messias getötet haben. Wir wissen, wie es weitergeht, sie machen es nicht und sie halten an ihrem Plan fest, die Ausrottung des Christus und des Christentums. Und so gibt es für Stephanus keinen anderen Ausweg. Und daraufhin läuft dieser Text da hinaus, zu seinem Herrn zu gehen, zu sterben, bis in den Tod. Und so lesen wir die nächsten beiden Verse in der Apostelgeschichte 57 und 58 und auch Vers 1. Sie aber schrien daraufhin mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Traurige Verse. Da wo Christen für Jesus leiden, gibt es Feinde, die sich gegen Jesu Nachfolger verbünden. Und eine Sache ist klar. Wenn wir die Hoffnung auf Christus, die wir in uns haben, verkündigen, wenn wir das konsequent leben, dann werden wir auf Feinde stoßen. Dann werden wir Menschen haben, die das nicht verstehen, die uns als Spinner, als Idioten abstempeln. Dann werden wir Menschen erleben, die uns verlassen, die uns beleidigen und sonst irgendwas. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Habe ich nicht gesagt. Sagt die Bibel, genauso, wortwörtlich. Nach der Übertragung der Hoffnung für alle. 2. Timotheus 3, Vers 12. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Und so treten die Feinde auf. Der Hohe Rat, der hier die Aussagen des Stephanus wegschrie, die sich gleichzeitig die Ohren zuhielten, um das nicht mehr zu hören, was in ihren Augen ja Gotteslästerung war, die sich auf ihn stürzten und aus der Stadt hinaustrieben. Und wir sehen ihre Einmütigkeit hier, dass sie sich zusammenraufen und ihn gemeinsam rausprügeln. Alle gegen Stephanus verbündet. Und das kann man vielleicht in unserem Leben auch beobachten, vielleicht kennt ihr das auch, ja. Wenn wir konsequent Jesus nachfolgen, dann werden wir anecken. Aber das ist nichts Schlimmes. Das ist etwas Normales, Natürliches. Also kann es sein, dass vielleicht auf der Arbeit welche sind, die sich gar nicht so leiden können, und auf einmal stehen sie beide gegen dich, weil sie einen gemeinsamen Feind, um es mal so drastisch auszudrücken, haben. Die Welt hasst Christus und seine Nachfolger. Johannes 15, Vers 18. Aber lasst uns aus dem Wort Gottes eine Ermutigung mitnehmen für uns, wenn wir in solchen Situationen sind, und wir schlagen 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 16 auf. Petrus, der das Christen so mitgibt, der uns das so mitgibt, einfach wie wir das sehen können, wie wir das einordnen können in unser Leben. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 16. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Ja, vielleicht hat diese Sklavin Felicitas genau hier dran gedacht, die Leiden des Christus teilhaftig werden und sich freuen, weil ich für Jesus leiden darf. Und wenn ihr im Namen Jesu Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott mit diesem Namen. Was wird hier gesagt? Das ist nichts Fremdes, sagt er. Das ist etwas Normales, damit müssen wir rechnen. Es geschieht auch zur Glaubensprüfung, schreibt Petrus hier. Wir dürfen uns freuen, wenn wir für den leiden, der für uns gelitten hat. Wenn unsere Namen geschmäht werden, wenn wir durch den Dreck gezogen werden quasi, weil wir an Christus festhalten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Geist Gottes auf uns ist. Dass der Geist Gottes in uns lebt, ist eine wunderbare Ermutigung. Dass wir nochmal gesagt bekommen, hey, ihr seid gerettet, ihr gehört zu Jesus, darum erlebt ihr das. Und so dürfen wir Gott verherrlichen. Das sagt Petrus hier, wunderbare Ermutigung, die wir mitnehmen können. Und diese und andere Verse stehen ganz klar gegen diese falsche Lehre, dass wenn du nur genug glaubst, dass es dir gut geht, dass du Wohlstand hast. Dass du sowas niemals erleben wirst. Ja, gibt es diese Lehre in manchen Kirchen. Und wir sehen hier, Petrus sagt, dieses fremde Feuer der Verfolgung ist etwas Normales. Wir werden anecken, wenn wir an Jesus glauben. Wir sollen diese Situation nicht provozieren, also sie heraufberufen, sondern ja, wir werden sie erleben. Das ist normal. Die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, wo wir uns hinterfragen müssen, erleben wir das? Beziehungsweise, warum erlebe ich das vielleicht nicht in meinem Leben? Lebe ich so authentisch? Sehen die Menschen Christus in mir? Sehen die überhaupt, dass ich Christ bin? Stehen wir zu Jesus und erleben genau das? Sind wir so mutig? Vielleicht liegt es daran. Das ist einfach mal zum Hinterfragen, ganz persönlich, für dich und für mich auch. Gehen wir zurück zu Stephanus. Der Mob stieß Stephanus durch die Straßen, dann steinigten sie ihn. Steinigung war die Strafe her für Gotteslästerung vom Alten Testament. Für den Hohen Rat war das, was Stephanus sagte, Gotteslästerung, und dieser Pöbel, der hier entstanden ist, war oder ist die geistliche Führung Israels gewesen, der sich einen mörderischen Mob verwandelt hat. 5. Mose 17 sagt uns die Art der Steinigung. Der Angeklagte sollte zur Stadt hinausgeführt werden, sehen wir hier. Auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin soll der Angeklagte gesteinigt werden. Zeugen hatten wir auch bei Stephanus, wenn es falsche Zeugen waren. Und das Interessante ist, was wir da lesen, dass als erstes die Zeugen die Steine warfen. Diese mussten die ersten Steine werfen, damit sie selber vorangehen an der Schuld, dass derjenige gesteinigt wird. Ja, so wird ausgeschlossen, dass eine Leichtfertigkeit von falschen Zeugen entsteht. Ja, sie hatten quasi das Blut an ihren Händen kleben, indem sie selber die ersten Steine werfen sollten. 5. Mose 17, Verse 4 bis 7. Und so lesen wir in Vers 58 noch eine Sache. Und sie legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Ja, das ist so ein Stück weit hier wie in einem Film, die Einführung des Bösewichts, kann man hier fast sagen. Hier taucht er zum ersten Mal auf. Saulus willigte in die Tötung mit ein, Luther übersetzt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode, in Kapitel 8, Vers 1. So wird Saulus hier eingeführt in die Apostelgeschichte. Saulus, ja, der Antagonist quasi, derjenige, der gegen die Guten kämpft, wenn wir es mal so sehen. Und er war direkt beteiligt an dieser Steinigung, hätte der Ermordung zugestimmt, er bewachte die Obergewänder, also heute würden wir sagen, er bewachte die Mantel, damit die es leichter haben, die Steine zu werfen, die Stephanus hinrichten sollten. Saulus, unter den Namen kennen wir ihn ja weniger. Meistens reden wir von Paulus. Und wenn wir diese Einführung hier sehen und im nächsten Kapitel, Kapitel 9, dann nochmal zu ihm kommen, und zwar seine Bekehrung lesen, dann erscheint das hier fast wie ein Widerspruch, dass er so ist und dass er danach ganz anders ist. Ja, dass er das Evangelium ausrotten wollte und dann selber das Evangelium bis an die Enden der Welt gebracht hat. Dass er die Christen ermorden wollte, oder auch hat, ins Gefängnis gesteckt hat und später selber auch teilweise gesteinigt wurde, aber vor allem Christus verkündigt hat. Diese Bekehrung des Saulus, so erstaunlich. Und das ist auch heute noch möglich, dass Menschen genauso umkehren, Feinde umkehren hin zu Jesus. Und wir schlagen mal Apostelgeschichte 22 auf. Wir lesen nämlich dreimal in Apostelgeschichte die Bekehrungsgeschichte des Saulus, Kapitel 9, Kapitel 22 und 26. Und hier beschreibt er eben nochmal seine Bekehrung rückblickend. Und wir sehen etwas, was ihm nie aus dem Kopf gegangen ist. Apostelgeschichte 22, Abvers 19. Und ich sprach: Herr, Sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde. Da stand auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir: Geh hin, ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Sehen wir, wie krass das in seinem Kopf geblieben sein muss, dass er sich an diese Einzelheiten erinnert. Bei Stephanus war ich dabei, da wurde das Blut vergossen, da habe ich sogar auf die Kleider aufgepasst, derjenigen, die das gemacht haben. Vor seinem inneren Auge ist das so ein gravierendes Ereignis gewesen, dass er das hier nochmal erwähnt, wo er von seiner eigenen Bekehrung spricht. Ein unvergessliches Erlebnis für Paulus. Da wurde vielleicht auch ein Stück weit ein Same gesät, dass er das nochmal so hier mit einfließen lässt und deutlich macht: So war ich früher. Davon habe ich Abstand genommen. Jetzt folge ich Jesus nach. Und vielleicht können wir eine Sache davon mitnehmen, wenn es um diesen Samen setzen geht. Ja, wir wissen nicht, wie, wann, in welchen Situationen vielleicht ein Same in das Herzen eines Menschen gesetzt wird, mit dem wir zu tun haben. Vielleicht in einem ganz normalen Gespräch, wo wir nur einen Satz irgendwie erwähnen, dass ich sonntags in die Gemeinde gehe, um aufzutanken als Beispiel. Und das bleibt bei den Leuten hängen, genauso wie dieses Ereignis bei Paulus hängen geblieben ist. Oder dass wir Zeugnis darüber geben, wie Jesus uns befreit hat. Dass wir unsere Hoffnung in unserem Halten, irgendeinem Halbsatz nur erwähnen. Dass die Menschen an unserem Leben sehen, wie ehrlich wir sind, wie treu wir sind. Das geht vielleicht anderen nicht mehr aus dem Kopf und da wird vielleicht so ein Same gesät. Wir können das nie wissen. Deswegen müssen wir bedenken, dass wir unser Verhalten, was wir an den Tag legen, dass das Menschenleben verändern kann. Dein vorbildliches Verhalten kann Menschen zum Nachdenken über Jesus anregen. Das, was du sagst, kann Menschen dazu anregen, dass sie mehr davon wissen wollen. Denke nicht, dass sie dich nicht beobachten. Wenn die wissen, dass du Christ bist, dann beobachten die dich ganz genau. Und deswegen müssen wir uns fragen, ja, was sehen die Menschen eigentlich in meiner Umgebung von mir? Wie sehen die mich? Freundlich, liebevoll? Bin ich Vorbild? Bin ich Christus ähnlich? Was hören sie von mir? Schimpfwörter? Oder freundliche Worte, ermunternde Worte? Die Wahrheit. Sehen Sie, wie fröhlich ich lebe, trotz allem, was mir vielleicht im Leben begegnet? Wie sehen die Menschen dich? Was hören die Menschen von dir? Für Paulus war dieses Ereignis haften geblieben. Und wer weiß, was in den Menschen in deiner Umgebung haften bleibt. Darum strebe nach einem Leben, was Christus ähnlich ist. Lebe deinen Glauben echt. Feinde Gottes müssen Jesus Christus finden. Sie müssen ihn finden, um gerettet zu werden. Und lass uns dafür beten, lass uns alles dafür dran setzen, dass sie unsere Hoffnung sehen. Und dass sie wirklich durch uns missioniert werden. Und wie das funktioniert, da kommen wir jetzt zum letzten Punkt zu, die Verse 59 und 60. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Wenn Christen für Jesus leiden, gibt es Mission. weil die Christen handeln wie Jesus. Das soll hier aus diesem Punkt hervorgehen. Lukas fokussiert nun nach dem letzten Vers nochmal die Steinigungsszene rund um Stephanus, der erfüllt war mit dem Geist, der quasi so diesen Lichtglanz Jesu ausstrahlte. Dort, wo er leidet, da strahlt er. Und was strahlt er aus? Er strahlt eine unheimliche Christusliebe aus. Er strahlt eine unheimliche Feindesliebe aus. Ja, in dieser ganz interessanten Art und Weise, vielleicht kommen euch diese Sätze ähnlich vor, wie es einmal war. Und ja, das ist interessant, das sieht man nicht, schade. Lukas 23, Vers 46, da sagt Jesus: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Was sagt Stephanus hier? Ja, Jesus, nimm meinen Geist auf. Ganz ähnlich wie sein Herr Jesus. Und Vers 60, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Was sagt Jesus am Kreuz? Lukas 23, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das war Stephanus. So sehr identifiziert er sich mit der Person Jesus, dass er sogar ganz ähnliche Worte hier gebraucht. Er spiegelt Jesus selbst wieder in seinem Wesen. Feindesliebe. Diese Christusähnlichkeit, die möchte uns auch der Geist schenken. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Beziehung zu Jesus, zu unserem Herrn Jesus intensiv pflegen. Dass wir geprägt sind von ihm, von seinem Wort. Dass der Geist immer mehr Raum in uns gewinnt und dass wir wirklich immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Und wenn wir voll Heiligen Geistes sind, dann werden die Menschen umso klarer in uns Jesus Christus sehen können. Weil wir seine Eigenschaften leben. Freude, Friede, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Galater 5, diese lange Liste, die der Geist in uns hineinlegt. Ja, warum? Die Hauptaufgabe des Geistes ist, Johannes 16, Vers 14, sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Er wird mich groß machen. Er wird mich hochheben. Er wird mich anstrahlen im Leben der Menschen. Und nun sehen wir die Verbindung zum ersten Punkt, wenn es hier um Mission geht. Der erste Punkt, wenn Christen für Jesus leiden, gibt es Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung haben, weil Jesus Christus unser Mittelpunkt ist, weil wir voll Geistes sind, dann strahlen wir diese Hoffnung aus, dann leben wir Jesus ähnlich und dann missionieren wir quasi ganz automatisch durch unser Reden und Handeln. Ja, wir brauchen nicht extra an einen bestimmten Ort gehen, sondern wir sind da. Die Menschen, denen wir täglich begegnen, die sind da. Und wenn wir Christus ähnlich sind, dann sehen die Menschen in uns ein Stück weit Jesus Christus, sein Wesen. Sie hören das in unseren Worten, wenn wir Christus ähnlich sind. Und dann missionieren wir durch unser Reden und durch unser Handeln. Und Stephanus tut das hier. Genauso. Er zeigt deutlich auf, an wen er sein Gebet richtet. Er sagt, Herr Jesus. Er wendet sich an die einzige Adresse, an die er sich nur wenden kann, die ihm hilft in diesem Leiden. Er wendet sich an seinen Herrn, völlig klar. Und wir dürfen uns ebenso an denselben Herrn wenden, weil, wie Stephanus bezeugt hat, er lebt, er ist auferstanden. Er ist zur Rechten Gottes. Und zu diesem Jesus dürfen wir kommen. 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bittet und es wird euch gegeben. Kommt uns bekannt vor. Wir dürfen zu unserem Herrn Jesus gehen, gerade auch in diesen schweren Zeiten, die wir durchleben müssen. Dass wir uns an Jesus klammern und sagen, Herr, hilf du mir. Herr Jesus. Und so ist es ein letzter Missionsstich, den er hier mit Vers 60 noch gibt. Er ändert seine Haltung, vielleicht erdrückt von den Steinen, vielleicht auch ganz bewusst, dass er hier niederkniet. Sein Herr steht vor ihm und er kniet nieder. Welches Detail Lukas dann hier noch zeigt, ist cool. Lukas sagt nicht, dass er einfach nur das ausspricht, sondern Lukas sagt, er rief es laut aus. Jeder der Umstehenden sollte das hören, was er als letztes zu sagen hat. Und was hat er als letztes zu sagen? Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu, schreit er. Das sollten sie alle wissen. Ja? Und damit haben wir die Verknüpfung zu unserem zweiten Punkt hier. Wenn Christen für Jesus leiden, gibt es Feinde. Und diese Feinde, die liebt er. Die liebt er und die sollen wir auch lieben. Die sollen Jesus Christus kennenlernen. Und in seinem Gebet predigte er so den Feinden laut, dass er sie liebt. Und dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass sie Jesus Christus kennenlernen. Er wünscht ihnen Vergebung. Ein letztes Mal agiert er wie Jesus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass der Hohe Rat Jesus bewusst ablehnt, ist die Sache, für die sie zur Rechenschaft gezogen werden. Aber für ihn, für Stephanus, dass sie ihn töten, das sollte ihnen nicht zugerechnet werden. Das ist einfach nur vielleicht für sie eine Hilfe, dass sie endlich verstehen, worum es geht. Das ist seine Herzenshaltung. Völlige Feindesliebe. Zur Rettung der Feinde. Feindesliebe fast ohne Grenzen. Christusähnlichkeit in seinem Wesen. Verkündigung im Leiden, voller Mut. Laut, damit die Menschen hören. Und dann, damit kommen wir zum Ende, dann starb Stephanus. Der Gemeindediener. Der Evangelist. Wie sein Meister, so auch er. Er entschlief in tiefem Frieden. Er hatte alles gegeben. Er hatte alles gesagt, was er sagen konnte. Und nun war sein Dienst beendet. Er wurde nach Hause geholt. Zu Jesus. John MacArthur fasst diese Christusähnlichkeit dieses Lebens des Stephanus in seinem New Testament Commentary zur Apostelgeschichte wie folgt zusammen. Beides, im Leben und im Sterben, Stephanus war seinem Herrn so ähnlich. Jesus war mit dem Geist erfüllt, so auch Stephanus. Jesus war voller Gnade, so auch Stephanus. Jesus konfrontierte kühn das religiöse Etablissement seiner Tage, so auch Stephanus. Jesus wurde von lügenden Zeugen überführt, so auch Stephanus. Jesus hatte einen Scheinprozess, so auch Stephanus. Jesus wurde unschuldig verurteilt, so auch Stephanus. Beide wurden wegen Blasphemie angeklagt. Beide starben außerhalb der Stadt und wurden von Sympathisanten begraben. Und wie bereits erwähnt, beteten beide für die Rettung ihrer Henker. War da jemals ein Mann, dem Herrn Jesus so ähnlich? Ich wünsche mir das für uns, dass wir immer mehr dahin kommen. Christus ähnlich in unserem ganzen Wesen. Christus ähnlich in unserem ganzen Wesen. Wenn Christen für Jesus leiden, da gibt es Hoffnung. Wenn diese Hoffnung, weil wir voll Geistes sind, weil wir von Jesus in unserem Alltag geprägt sind, wirklich leben, dann gibt es dort Feinde. Aber diese Feinde werden eben dadurch missioniert, dass wir Christus ähnlich sind, leben, reden und handeln. So haben wir gesehen, wie diese Punkte auch untereinander zusammenhängen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das so mitnehmen. Gleich anfangen damit. Auf Jesus ausrichten, ihn immer ähnlicher werden. Was sagte Felicitas? Jetzt leide ich selbst, was ich leide. Dort aber wird ein anderer in mir sein, der für mich leidet, weil ich für ihn leide. Das ist Hoffnung. Das missioniert die Feinde. Das ehrt Jesus Christus. Amen.